kraftvoll der Name ist, Jesus. Und ich denke, wir sollten diesem Jesus, unserem Herrn und König, einfach mal einen Applaus geben, weil er einfach fantastisch ist, Jesus. Ja, Jesus, dir gebührt alle Ehre, Jesus. Du bist der König und der Herr aller Herren, Jesus. Und wir beten dich an, Jesus. Danke, dass wir vor deinen Thron kommen dürfen, Herr. Dass wir zu deinen Füßen sitzen dürfen, dass wir in deiner Gegenwart sind, Jesus. Und danke, dass du uns heute Morgen beschenkst, Herr, weil du einfach ein wunderbarer, großartiger und großzügiger Gott bist, Jesus. Amen. So, ich setze mal die Brille ab, sonst kann ich wieder meinen Text nicht lesen. So, wir fangen einmal an. Zusammen. Der eine oder andere wird jetzt zusammenschrecken. Oh, unser Jahresthema. Unser Jahresthema heißt ja Zusammenwachsen. Und zwar im Sinne von gemeinsam wachsen, also mit den anderen zusammen, aber auch dieses Zusammenwachsen. Und als Michael das erste Mal vorgestellt hat, dachte ich so an diese Bäume, die man so im Laden kaufen kann, so Fikus oder sowas. Ja? Habt ihr das schon mal gesehen, wenn die so ineinander verdreht sind und dann zusammenwachsen? Und Bäume, die man so zusammengewachsen sind, die kriegt man auch gar nicht mehr auseinander. Ne? Die sind also auf ewig eigentlich miteinander verbunden. Ja, jetzt werdet ihr alle gucken. Die Älteren unter uns kennen dieses Bild. Wer kennt die Geschichte von euch? Das ist der Altersschnitt 50 aufwärts, danke. Nein, nicht ganz so schlimm. Nein, nein, so ist es nicht. Aber ich glaube, die Jüngeren unter uns kennen das weniger. Das ist die Geschichte von Hase und Igel. Die Gebrüder Grimm haben diese Fabel in ihrer Märchensammlung aufgenommen. Also die ist schon ein bisschen älter, ist eine ganz alte Geschichte, aber die Gebrüder Grimm haben die eigentlich bekannt gemacht als Fabel. Für die nochmal, die nicht wissen, was eine Fabel ist eine kurze Erzählung mit einer belehrenden Absicht. In dieser Fabel kommen in der Regel Tiere vor, aber auch schon mal Pflanzen mit menschlichen Eigenschaften, die eben sich menschlich verhalten und eben auch menschlich sind. Warum macht man das? Wenn man Leute beschreiben würde, würde man sagen, das bin ja nicht ich. Oder man fühlt sich gleich auf den Fuß getreten. Ne, deswegen macht man das ganz gerne mit Tieren. Und dann ist es immer so, dass diese Dramatik in dieser Geschichte der Fabel auf eine Schlusspointe hinzielt. Und da sollte dann so im Normalfall eine allgemeingültige Moral herauskommen, damit wir daraus was lernen. Das ist also nicht nur reine Unterhaltung, sondern tatsächlich ein bisschen etwas zum Weiterkommen. Und deswegen möchte ich euch ganz gerne diese kleine Fabel erzählen, für die, die sie nicht kennen. Also eines schönen Sonntagsmorgens geht der Igel, der an einem großen Feld wohnt, auf dieses Feld, um seine Steckrüben zu begutachten. Natürlich sind das nicht seine, die hat er nicht selber gepflanzt, aber er mag diese Steckrüben und er betrachtet die so ein bisschen als seine. Und zu dem gleichen Feld ist auch der Hase unterwegs. Der Hase will seinen Kohl begutachten. Und dieser Hase, wenn man ihn dann auf den Bildern so sieht, hat er einen Frack und Gamaschen, feine Schuhe, einen Stock. Der Hase ist eher so ein bisschen feiner Pinkel. Ja? Nase hoch, ja? Ich, der Hase. Und so begegnet er diesem Igel auf dem Weg zum Feld und der Igel ist sehr freundlich und grüßt den Hasen, einen wunderschönen Sonntagmorgen. Und der Hase, was habe ich mit dem Igel am Hut? Ne? Also der Hase ist sehr, sehr, sehr eingebildet. Und dann verspottet er den Igel, er wäre viel zu klein und hässlich und hätte kleine, krumme Beine. Und dann sagt der Igel, weißt du was, ich fordere dich zu einem Wettlauf heraus. Und der Sieger soll ein gutes Tröpfchen bekommen. Und wenn wir ehrlich sind, der Igel hat ja keine Chance gegen den Hasen, ne? Mit seinen kleinen Stummelbeinen. Und der Hase mit den langen Haxen und kann da gut springen und laufen und... Das Problem an der Sache ist, der Hase, der ist nicht nur schnell und eingebildet, der ist auch noch ein bisschen dumm. Und eigentlich ist der Igel ein echter Fuchs. Weil der Igel ist richtig schlau. Und dann denkt er sich nämlich, pass mal auf, meine Frau, die sieht ja genauso aus wie ich, ist ja auch ein Igel, ne? Für einen Hasen schwer auseinanderzuhalten. Und die nehme ich einfach mit zum Wettlauf. Und meine Frau verstecke ich am anderen Ende vom Feld in der Furche. Und dann rennen auf drei der Hase und der Igel los. Ja, der Igel rennt, der Hase rennt und der Igel rennt auch, aber nach drei Schritten bleibt er stehen. Und der Hase kriegt das schon gar nicht mehr mit, weil der hat schon ordentlich Vorsprung. Und der Igel geht dann gemütlich zurück. Und kurz bevor der Hase am Ende des Feldes ankommt, springt Frau Igel aus der Furche und sagt, ich bin schon da. Naja, denkt der Hase, das war jetzt komisch. Aber das war bestimmt nur ein Zufall, ne? Also machen wir eine Revanche, ja? Also komm, wir machen das Ganze nochmal umgekehrt. Also mit Frau Igel am Stand von der Furche und die beiden sprinten los auf drei. Und wie der Hase wieder am Start ankommt, am ursprünglichen Start, springt der Igelmann raus aus der Furche und sagt, ich bin schon da. Naja, und der Hase wird also richtig frustriert. Und in der Geschichte ist es dann so, dass der Hase 74 Mal eine Revanche fordert. Und beim 74. Mal heißt es dann, bricht der Hase in der Furche zusammen und ist tot. Das war die Fabel von Hase und Igel. Und wer hat gewonnen? Die beiden Igel. Jetzt hatte ich eben irgendwas gesagt, die Schlusspointe fehlt ja noch. Ne? Ich hatte ja gesagt, da soll ja was Allgemeingültiges bei rauskommen oder was von lernen. Das wäre ja sonst keine Fabel. Also, da heißt es dann, die Lehre aber aus dieser Geschichte ist, dass keiner, und wenn er sich auch noch so vornehm fühlt, sich über einen geringen Mann lustig machen soll. Und wenn es auch nur ein Igel wäre. Und dann wird unheimlich gerne und natürlich noch betont, dass hier der Intelligente über den dummen Eingebildeten gewonnen hat. Jetzt möchte ich aber der Pointe noch etwas hinzufügen. Ich meine, dass der Igel der Klügere ist, das haben wir ja alle gesehen. Ne? Er hat tatsächlich die Intelligenz gewonnen. Aber es hätte ihm nichts genutzt, wenn der Igel alleine gewesen wäre. Weil dann hätte er noch so schlau sein können. Es hätte nicht geklappt. Und so denke ich, dass eben nicht nur der Kluge über den Dummen, der Sympathische über den eingebildeten Unsympathischen gewonnen hat, sondern dass derjenige, der sozial ist, der in Gemeinschaft mit anderen ist, den Einzelgänger überwunden hat. Jetzt sind wir noch gut im Gottesdienst. Ich muss jetzt was aus der Bibel sagen. Ne? Ganz am Anfang der Bibel, und das ist ja das Buch, das uns eigentlich am wichtigsten ist, ganz am Anfang der Bibel, als Gott das Universum geschaffen hat und die Welt und alle Tiere schon da waren und der erste Mensch, der Adam auf dieser Erde war, da lesen wir etwas sehr Interessantes zu diesem sozialen Leben. Und da heißt es nämlich in 1. Mose 2, Vers 4, Gott der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Also interessant finde ich, dass Gott das bemerkt hat. Gott hat gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Das ist nicht gut, dass der Adam alleine ist. Die Tiere, die sind alle zu zweit. Und Gott hat das gesehen und Gott wollte dem Abhilfe schaffen. Jetzt bezieht sich das, wir nehmen das gerne auf die Partnerschaft. Ja? Es ist nicht gut, dass ein Mensch alleine lebt. Von Paulus wissen wir, dass er mal was anderes gesagt hat. Der gesagt hat, okay, wenn es nach mir geht, würdet ihr besser alleine bleiben. Dann hättet ihr mehr Zeit für den Dienst. Es geht darum, dass Gott den Menschen als soziales Wesen geschaffen hat. Also er braucht nicht nur einen Lebenspartner, was auch ohne geht, aber der Mensch kann nicht ohne soziale Kontakte leben. Der Mensch ist ein soziales Wesen und Gott hat ihn als ein soziales Wesen geschaffen. Und weil er uns so gemacht hat, brauchen wir das. Wir brauchen als Menschen Kontakt zu anderen Menschen. Wir brauchen es, in Gemeinschaft zu leben. Und Gott wusste es. Gott wusste es. Ja, ich meine, es ist sein Bauplan. Stellt euch vor, ein Konstrukteur von einem Auto würde das Auto nicht kennen. Ja, das wäre undenkbar. Wenn das aber Gottes Plan ist, dass wir in Gemeinschaft leben, dann tun wir das nicht, wenn wir nicht in Gemeinschaft leben. Und dann sind wir ja, Menschen, die außerhalb dieser Pläne Gottes leben, die sind so wie so ein Auto, wo ein Reifen platt ist. Wer hat schon mal einen platten Reifen gehabt? Fährt sich gut mit, ne? Natürlich kann man damit noch fahren. Das rumpelt so ein bisschen, ne? Aber man kann damit fahren. Allerdings kommt man nicht reichlich weit. Ja, irgendwann ist das vorbei. Man macht vielleicht sogar noch viel mehr kaputt. Und wenn ich das auf diese Einsamkeit runterbreche, auf dieses soziale Wesen Mensch, wenn er nicht in Gemeinschaft ist, dann wundert es mich nicht, dass zum Beispiel nach einer gerade laufenden Umfrage bei Seaway.com, so eine Umfrageplattform zum Thema Einsamkeit in Deutschland, 69,1% der Befragten sagen, dass Einsamkeit in Deutschland ein ernsthaftes Problem ist. 69,1%. Und das trifft nicht nur auf Deutschland zu. Ja, in Großbritannien hat jetzt einen Regierungsbeauftragten für Einsamkeit in der Gesellschaft. Also der ist nicht dafür da, damit die Leute einsam sind und sich dafür einsetzt, sondern für das Gegenteil. Ja, ein Regierungsbeauftragten für Einsamkeit in der Gesellschaft. Einsam zu sein macht Menschen einfach handlungsunfähig. Ja, einsam zu sein lähmt die Menschen. Und oft haben wir den Eindruck, dass das eine ganze Zeit gut geht. Ja, es funktioniert eine ganze Zeit. Es ist wie mit dem platten Reifen. Man kann halt noch ein Stück fahren. Die Frage ist aber, wie weit man kommt. Und oft sehen wir, dass diese egoistischen Menschen, die sich immer durchsetzen, die sehen oft ganz erfolgreich aus, die sind auch oft erfolgreich so in den Augen der Welt mit Geld und allem drum und dran. Sie sind vielleicht auch reich geworden mit ihrem Ich zuerst, ja, oder nur ich und mit ihrem Egomanentum, mit ihrem Egoismus. Aber die Frage ist einfach, wie lange hält das? Wie lange hält dieser Erfolg an? Wie lange können Sie fahren, bevor Ihnen der Reifen von der Felge fliegt, ja, oder die Felge abspringt? Die Bibel sagt was dazu in Prediger 4, Vers 9. Da heißt es, zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Und das haben wir eben beim Igel gesehen, der kennt die Bibelstelle. Ja, zwei erreichen mehr als einer. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt? Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Und wie gesagt, das bezieht sich nicht nur auf eine Partnerschaft. Ja, diese Verse werden auch gerne genommen für die Ehe, für Freundschaften, aber es betrifft letztendlich jeden Menschen. Und wenn wir in 1. Mose 11, Vers 6 gucken, da lesen wir die Geschichte vom Turmbau zu Babel und da heißt es folgendes, er, nämlich Gott, sagte, seht nur, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Ich finde das stark, wenn Gott sowas über Menschen sagt. Ja, da, wo sie sich zusammentun, da wird ihnen jedes Vorhaben gelingen. Durch ihren vereinten Willen, durch dieses Gemeinsam, durch ihr Zusammenhalten, wird ihnen jedes Vorhaben gelingen. Ja, und warum gelingt uns nicht alles? Weil wir Menschen ein unheimliches Talent dazu haben, Gemeinschaft mit anderen zu zerstören, statt aufzubauen. Ja, gerade die Gemeinschaft, die wir so sehr benötigen, um damit zu leben, ist genau das, was wir immer wieder mit Füßen treten, was wir immer wieder kaputt machen. Unser egoistisches Wesen steht uns immer wieder im Weg. Ja, und ich schließe mich da ein. Ich kann das auch. Ja, oh, da hat mich einer geärgert. Oh, ja. Ich fühle mich in meinen Rechten eingeschränkt. Ne? Der hat mir einer die Vorfahrt genommen. Ich zuerst, mein Vorteil, ich habe Vorfahrt. Geiz ist geil. Ja, die Sprüche kennt ihr alle. Und sie gehen alle nur in die eine Richtung. Ja, und diese Sprüche sind das Gift, welches Gemeinschaft tötet. Ich zuerst. In der Gebrauchsanleitung vom Auto kann man ja lesen, dass der Reifen immer einen bestimmten Luftdruck braucht. Wer hat es schon mal gelesen in der Gebrauchsanleitung? Keiner liest Gebrauchsanleitung? Gut. Warum nicht? Wenn der Wagen vernünftig laufen soll, braucht er den richtigen Luftdruck, ne? Damit er nicht zu viel Sprit verbraucht. Was kann passieren, wenn man dagegen verstößt? Der Reifen kann platzen oder kaputt gehen. Die Felge kann Schaden nehmen. Oder man hat vielleicht sogar einen Unfall, ja, weil der Wagen in der Kurve nicht richtig hält und er bricht dann aus. Und deswegen achten wir einfach darauf, dass wir genug Luft in den Reifen haben. Sollte gerade einer von euch ein schlechtes Gewissen kriegen, gleich mal an der Tankstelle vorbeifahren. Ja? Vielleicht mal nachgucken. In der Gebrauchsanleitung für unser Leben, nämlich in der Bibel, finden wir viele Hinweise zu unserem Zusammenleben als Menschen. Und genauso wie wir eine Gebrauchsanleitung für ein Auto lesen sollten, damit das Auto richtig funktioniert und wir das richtig benutzen, ist es gut, wenn wir eine Gebrauchsanleitung für unser Leben lesen. Wenn wir lesen, was Gott, der uns gemacht hat, dazu sagt, wie wir vernünftig zusammenleben können. Und so finden wir allein in den 10 Geboten, die Gott den Menschen gegeben hat, 6,5, die unser Zusammenleben auf dieser Erde erleichtern sollen. Lacht nicht. 6,5 deswegen, weil das dritte, das wird eigentlich immer zu den Gottesgeboten gerechnet, das Ruhetagsgebot, das Sabbatgebot, aber ich denke, es ist auch ein Gebot für uns. Gott will nämlich, dass unser Leben funktioniert. Unser Leben mit anderen funktioniert. Es geht Gott überhaupt nicht darum, dass er uns etwas vorenthalten will. Das sagt der Teufel uns immer. Der Teufel kommt immer an und sagt, oh, was Gott dir alles verbietet. Ja, Christsein ist doch langweilig. Gott verbietet dir alles. Dabei gibt Gott uns einfach nur Regeln, damit wir vernünftig miteinander zusammenleben können. Ja, du sagst auch nicht, dein Autohersteller verbietet dir, ohne Luft in den Reifen zu fahren. Obwohl das da steht. Weil du sagst, macht irgendwie Sinn. Und so will Gott, dass unser Leben, Zusammenleben mit anderen Menschen funktioniert. Gott denkt zum Beispiel an unseren Ruhetag im Sabbatgebot. Warum? Weil uns der Ruhetag aus unserem Alltagsstress rausreißt. Weil uns der Ruhetag Zeit gibt für wertvolle Gemeinschaft mit anderen. Ja, zum Beispiel jetzt hier im Gottesdienst. Und der Gottesdienst ist echt immer wieder ein Segen. Letztens sagt ein Bruder so schön, in einem Gespräch sagt er, wenn du samstagsabends schon überlegst, gehe ich morgen zum Gottesdienst oder nicht, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, das sollte uns ein echtes Bedürfnis sein, hier hinzukommen, weil Gott uns hier segnen will. Weil Gott das eingerichtet hat, weil Gott das will. Nicht, weil das irgendeine Last ist, die er dir auflegen will, sondern einfach, weil er weiß, dass es gut für uns ist. Gott denkt daran, wie wichtig eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist. Und er nennt uns die Voraussetzungen dazu für ein Gelingen. Ja, die Kinder sollen ihre Eltern ehren. Wir sollen nicht morden, wir sollen die Ehe nicht brechen, wir sollen nicht stehlen, nicht schlecht oder falsch über andere reden. Boah, ich weiß nicht, wie oft ich wirklich nach so manchem, was ich gesagt habe, da sage ich schon mal, okay, ich gehe zur Toilette und wasche mir den Mund mit Seife aus. Ja, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wahrscheinlich kennt ihr das. Ja, dann sind unsere Gedanken mit uns durchgebrannt und haben wir Dinge gesagt, die wir besser nicht gesagt hätten, auch über andere nicht. Ja, wir sollen nicht das Haus noch das Eigentum oder gar die Frau des anderen begehren. Und ich sage euch eins, wenn sich alle Menschen an diese Gebote halten würden, die ja nicht viel sind, ja, das sind jetzt nur die 6,5, dann gibt es noch die anderen 3,5 Gott gegenüber, die auch ganz wichtig sind. Aber wenn wir uns an diese 6,5 Gebote halten würden, alle Menschen, dann möchte ich euch sagen, dann hätten wir wahrscheinlich schon den Himmel auf Erden. Oder? Aber ich habe das gerade gesagt, mir passiert das natürlich auch schon mal. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle viel perfekter seid als ich. Also ich predige jetzt für mich. Und dann frage ich mich einfach oft, wie soll das funktionieren? Ja, wie soll ich das in den Griff kriegen? Wie soll mein Leben mit anderen funktionieren? Dass ich nicht immer der bin, an dem sich alle stören. Wie mir einer so schön sagte in einem Seminar, sagt er, wenn Peter ein Problem mit Hans hat und Klaus hat ein Problem mit Hans, dann könnte es sein, dass Hans das Problem ist. Ja, vielleicht hast du das auch manchmal, dass du denkst, boah. Aber ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen aus 1. Mose 13, die Verse 8 bis 11. Und da wird uns die Geschichte von Abram und Lot erzählt. Die beiden hatten richtig Kohle, waren sehr wohlhabend, hatten viele, viele Tiere, hatten eigene Hirten, die die Tiere auf die Felder brachten. Und diese Hirten, diese Knechte, die stritten sich ständig um das bessere Weideland. Ja, wer hat die Wiese, die grüner ist, was natürlich in einem Land, wo es sehr heiß und häufig trocken ist, immer noch mal mehr ist als hier. Ja, hier streiten sich die Bauern drum, wer das Stück Weide kriegt, wo die Kuh nicht im Schlamm versinkt. Aber das ist da eben anders gewesen. Und dann lesen wir davon, dass der Abram eine friedliche Lösung suchte. Der suchte eine friedliche Klärung. Der wollte keinen Streit haben mit dem Lot. Und da heißt es, Abram besprach das mit Lot. Es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug. Entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du das Land auf der linken Seite wählst, dann gehe ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts ziehst, dann gehe ich nach links. Und der Lot, der war auch ein Fuchs, so ähnlich wie der Igel. Und der Lot guckt sich so das Land an und da heißt es, Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene. Überall reich bewässert bis nach Zoar hin. Jetzt aber sah die Jordanebene aus wie der Garten Eden und das Nildelta in Ägypten. Klar, das hat dem Lot gefallen. Und darum wählte Lot diese Gegend. Er verabschiedete sich von Abraham und machte sich auf den Weg nach Osten. Gut, Abraham hat dann das genommen, was übrig blieb, ja, das offensichtlich schlechtere Land. Das Schöne an dieser Geschichte ist, dass beide zufrieden waren. Beide hatten Frieden und Segen erreicht. Und warum? Besonders der Abraham, weil er seinen eigenen Vorteil hinten angestellt hat. Abraham konnte das aber auch nur, weil er Gott gehorsam war, weil er einfach ein Leben nach Gottes Maßstäben lebte und das auch wollte und weil Abraham Gemeinschaft mit Gott hatte. Und genau das ist letztendlich der Schlüssel für uns. Wenn wir gesunde Beziehungen zu Menschen haben wollen, dann ist der Schlüssel dazu eine gesunde Beziehung zu Gott. Wenn unsere Beziehung zu Gott intakt ist, in der Senkrechten diese Beziehung, dann kann auch die Beziehung zu Menschen funktionieren, weil das Leben mit Gott uns verändert. Wenn wir unser Leben nach den Maßstäben der Bibel ausrichten, so macht uns das frei von den selbstsüchtigen Machtstreben, von Geldgier, von Lieblosigkeit, von schlechtem Reden. Gut, so viel die Theorie. Natürlich immer nur so weit, wie wir diese Veränderung auch zulassen in unserem Leben. Gott zwingt uns ja zu nichts. Also wenn Gott mir jedes Mal eine Schelle geben würde, wenn ich was tue, was nicht so in seinem Willen ist, dann hätte ich wahrscheinlich knallrote Backen. Gott zwingt uns nicht. Aber genau weil es so ist, wird es so sein, wenn du dich hier umguckst, wo du dann so denkst, okay, der und die und da wieder. Ja, da ist aber nicht so alles in Ordnung. Da gibt es doch so einiges an Verbesserungspotenzial. Da könnte der mal dran arbeiten. Ich merke schon, ihr habt so Gedanken nicht. Aber ich bin mir ganz sicher, es wird auch welche geben, die wahrscheinlich das Gleiche von dir sagen. Und natürlich auch von mir. Einmal da könnte er mal ein bisschen angenehmer sein, umgänglicher. Gute Gemeinschaft untereinander fängt immer mit guter Gemeinschaft mit Gott an. Gute Gemeinschaft mit Gott fängt mit der Annahme an, mit der Annahme der Vergebung meiner Sünden durch Jesus Christus. Sonst kann ich keine Gemeinschaft mit Gott haben. Diesen Akt, dieses anzunehmen, das nennen wir Bekehrung oder Umkehr. Es ist eine Umkehr zu Gott. Und wenn wir umkehren zu Gott, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Das hat die Bibel versprochen. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann verändert er uns. Wir bleiben nicht mehr so, wie wir sind, obwohl Gott uns so liebt. Er liebt uns von ganzem Herzen. Ja, lange, lange bevor wir so waren, wie wir heute sind. Und der Paulus drückt das im 2. Korintherbrief im Kapitel 13, Vers 13 so aus. Da heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Das finde ich einen tollen Briefgruß. Ne? Der Rainer kennt das als Geschäftsmann, das steht unten drunter in der Regel mit freundlichen Grüßen. Ist gar nicht so toll, ne? Also das finde ich viel besser. Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt. Und deswegen möchte ich euch einfach Mut machen. Mut machen, in eine gute Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen auf der einen Seite, und dadurch in eurem Leben eine gute Gemeinschaft mit Menschen möglich zu machen. Und wir sehen beim Abraham andererseits natürlich auch, dass das Gute, was Abraham getan hat, letztendlich nicht dazu geführt hat, dass die beiden permanent Gemeinschaft hatten. Ja, aber sie haben sich in Frieden getrennt. Du musst nicht mit jedem hier bester Freund sein. Das wird nicht funktionieren, dafür sind wir zu unterschiedlich. Das hat bei den Jüngern nicht funktioniert. Ja? Und der Johannes selber bezeichnet sich als Lieblingsjünger von Jesus. Also selbst da gab es scheinbar Sympathien, die untereinander mehr verbunden haben. Aber diese grundsätzliche Liebe, die auch der Abraham zum Lot hatte, die hat ihn getrieben, dass er selber zurückstecken konnte. Das hat Jesus getrieben, dass er zurücksteckt für uns. Aber beides, sowohl die gute Gemeinschaft mit Gott, als auch die gute Gemeinschaft mit den Menschen, die hängt wovon ab? Ganz alleine von deiner Entscheidung. Ja, Abraham hatte sich entschieden, in Frieden mit dem Lot auseinanderzugehen. Der hätte auch sagen können, pass mal auf, ich bin der Ältere, ich habe viel mehr Anrecht als du, jetzt hau ab mit deinen Hirten. Aber nein, er hat sich entschieden, es anders zu tun. Wenn du Gemeinschaft haben willst mit Gott und wenn du Gemeinschaft haben willst mit Menschen, dann musst du dich dazu entscheiden. Und deswegen darfst du Gott begegnen, zum einen in seiner Dreifältigkeit als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und räumlich, zeitlich, im Alltag, im Gebet und natürlich auch hier im Gottesdienst. Du kannst Gott begegnen, pflege die Gemeinschaft mit ihm. Und wenn du voll bist mit dieser Gemeinschaft, mit Gott, dann bist du fähig, den Kontakt mit anderen Christen zu pflegen. Auch der soll nicht zu kurz kommen. Jesus hat alle Christen dieser Welt als seine Gemeinde zusammengestellt. Und das ist ja nicht nur die räumliche Gemeinde hier, ja, nicht nur die Ekklesia in Langenfeld, sondern alle Christen weltweit als seine Gemeinde. Nun kannst du schlecht wahrscheinlich sonntags alle Christen weltweit treffen. Das wird schon schwierig mit der Zeit, mit dem Zeitversetzung. Ja, aber du kannst Christen hier treffen. Dort, wo du zu Hause bist, an deinem Wohnort, ja, eine Gemeinde suchen. In dieser Gemeinde, auch hier, mit anderen Christen zusammenkommen. Jesus hat für diese Gemeinde gekämpft. Er hat für ihre Einheit gekämpft. Er hat gesagt, ich bete dafür. Und deswegen macht es Sinn, sie sonntags zu treffen im Gottesdienst. Aber eben nicht nur im Gottesdienst. Ja, es macht auch Sinn, die Menschen außerhalb des Gottesdienstes zu treffen, einfach im Alltag. Genauso wenig wie unser Leben mit Gott sich darauf beschränken sollte, dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen. Oh Gott, da bin ich. Oh Gott, jetzt ist aber schon 12:30, ja? Also ich mache dann jetzt mal Schluss bis nächsten Sonntag. Wir sehen uns dann nächste Woche. Das finden wir unsinnig, aber das ist mit Christen ganz genauso. Wir brauchen auch in der Woche diese Punkte. Ne? In der Urgemeinde lesen wir, sie trafen sich hin und her in den Häusern, täglich. Deswegen möchte ich euch einfach Mut machen, auch mal euch zu organisieren, zum Beispiel in einer Kleingruppe. Ja, wir haben viele Kleingruppen in dieser Gemeinde, aber ich möchte noch viel mehr. Wir brauchen viel mehr Kleingruppen. Ja? Einfach Kleingruppen, Leute mit gleichen Interessen. Vielleicht kochst du gerne, dann gründe eine Koch-Kleingruppe. Oder geh in die Strick-Kleingruppe. Vielleicht spielst du gerne Volleyball, machst du eine Volleyball-Kleingruppe. Vielleicht gibt es auch schon fast eine. Wir hatten mal sowas Ähnliches. Ja, oder eine Kleingruppe, die zusammen eine Filmserie verfolgt. Wir brauchen das gar nicht so zu vergeistlichen, sage ich jetzt mal. Ja, eine Kleingruppe ist nicht nur eine Bibelhausgruppe. Wir kennen das alle, das war immer so. Aber Kleingruppen entstehen da, wo Menschen zusammen sind, die Jesus lieb haben. Das einzig Entscheidende für eine Kleingruppe ist, dass ihr Gemeinschaft miteinander habt, ja, und dass Jesus dabei sein darf. Also wenn sich in deiner Kleingruppe Jesus wohlfühlen würde, dann brauchst du dir überhaupt keine Gedanken drum machen, ob das eine richtig gute Kleingruppe ist. Ja, und wenn ihr die Top-Weinverkoster seid und ihr macht Treffen, einfach um euch über Wein auszutauschen und den zu probieren, genau da hinten, ja, dann macht doch mal eine Weinkleingruppe. Habt doch da keine Hemmung, trefft euch doch mit den Leuten. Im Internet ist das übrigens ganz üblich, ja, also da nennt man das ja Community. Ne? Eine Community ist so eine Gruppe von Leuten, die gleichen Interessen verfolgen. Und die finden sich da einfach zusammen, weil sie gleiche Interessen haben. Warum sollen wir da als Gemeinde hinten anstehen? Deswegen möchte ich mit dem Johannes einstimmen, was in 1. Johannes 1,3 sagt. Was ich nun selbst gesehen, ich übersetze das jetzt mal ein bisschen ich, ne? Da steht eigentlich wir. Was ich nun selbst gesehen und gehört habe, das gebe ich euch weiter, damit auch ihr mit mir im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. In dieser Gemeinschaft liegt ein unheimlicher Segen. Also ich kann auch wirklich nur für mich sagen, so in dieser Zeit der Krankheit, die ja leider immer noch nicht vorbei ist, aber wie viel Segen da drauf liegt, wenn du nur eine Gemeinde hast, wo dich die Leute mittragen. Ja, die da sind, die sonntags zum Gebet gehen kannst, die unter der Woche kommen, wenn du Gebet brauchst, die einfach für dich da sind, die dich tragen. Und jetzt ist es eure Entscheidung, was ihr daraus macht. Einfach weil dir deine Sünden nicht vergeben sind und dann diese Mauer zwischen dir und Gott steht, diese Trennwand, die dich einfach von Gott trennt. Ja, wer Sünden in seinem Leben hat, kann nicht Gemeinschaft mit Gott haben. Dann solltest du echt heute ernst machen. Ja, umkehren. Dich einfach von Jesus retten lassen und in die Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. Jesus wird dein Leben auf dieser Welt verändern und er schenkt dir ewiges Leben und top obendrauf. Das ist so wie am Fischmarkt. Ja? Heute Vergebung der Sünden und obendrauf gibt es noch das ewige Leben. Es ist ein Riesengeschenk. Und weil das so ein Top-Angebot ist, sollte man einfach Gott die Hand reichen und sagen, hey, ich nehme das an. Ja, nicht, weil du Angst vor der Hölle hast. Ja, das ist ein schlechter Ratgeber-Angst. Es geht einfach darum, dass Gott dir das Angebot deines Lebens macht. Und du kriegst ewiges Leben obendrauf. Das solltest du nicht verstreichen lassen. Aber auch alle anderen müssen Entscheidungen treffen. Wenn du Jesus kennst, wenn du sein Kind bist, naja, vielleicht klappt es ja mit der Gemeinschaft mit den anderen nicht so richtig. Irgendwie sind die alle komisch hier. Wenn die sich doch endlich mal alle bewegen würden. Keiner kommt auf mich zu und lädt mich ein. Ja, die müssten sich mal ein bisschen verändern. Die müssten sich endlich mal bewegen und verändern. Naja, vielleicht denken die ja auch das Gleiche von dir. Ja, vielleicht müsstest du dich mal bewegen und verändern. Nun haben wir alle nicht die Möglichkeit, den anderen dazu zu bewegen, das zu tun. Aber wir haben die Möglichkeit, es selber zu tun. Wir haben die Gelegenheit, uns zu verändern, unsere Entscheidung zu treffen. Wir haben es in der Hand, uns eine Kleingruppe zu suchen und regelmäßig in Gottesdienst zu begeben, Gemeinschaft zu suchen. Wir haben es in der Hand, auf andere zuzugehen, wo du vielleicht noch Vorbehalte hast. Das sieht aber komisch aus, ob ich mit dem aber warm werden kann. Ja? Geh auf die Menschen zu, wo du noch was zu bereinigen hast, wo vielleicht Dinge auch ganz viele Jahre schon liegen, ja, was sich so tief in dein Herz eingegraben hat, was du für unüberwindbar hältst. Mit Jesus funktioniert das. Wir sind zur Gemeinschaft mit Gott und den Menschen berufen. Ja, wir sind keine Einsiedler, die irgendwo auf einer Insel leben, ganz alleine für sich, so hat Gott uns nicht gemacht. Und genau diese Berufung, mit Gott und mit den Menschen zu leben, da sollen wir hineinkommen. Das hatten wir ganz am Anfang gehört, vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Und das ist etwas, was ich uns wünsche. Dass wir viel, viel stärker noch zusammenwachsen. Dass jeder so seinen Platz hat, nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch wirklich mit Menschen, die einfach seine Interessen teilen, die auch Jesus lieben. Ja, dass man sich unter der Woche trifft, dass man einfach auch da zusammen wächst. Und dann wird uns alles möglich sein durch unseren vereinten Willen und Gott seinen Segen dazu gibt. Das ist fantastisch, eine fantastische Zusage, die Gott macht. Ich wünsche euch dafür wirklich Gottes reichen Segen. Amen.